Herzlich willkommen zu einer halben Stunde Medien und Medienpolitik. Heute unter anderem mit diesen Themen. Keine Angst vor KI, wie künstliche Intelligenz Medienunternehmen unterstützen kann. Money for Nothing über die Zahlungsbereitschaft für journalistische Inhalte und Existenznot. Kritische Zeitungen in Algerien geraten immer mehr unter Druck. Am Mikrofon ist Nina Landhofer. In Italien regieren die Rechtspopulisten gemeinsam mit den Linkspopulisten. Das ist wichtig, wenn man verstehen will, warum der rechte Innenminister Salvini einen linksliberalen Radiosender retten will. Radio Radicale heißt er und die Linkspopulisten wollen ihm nun das Geld streichen. Damit stünde der Sender vor dem Aus. Salvini hält nun die Fahne der Meinungsfreiheit hoch und will den Sender retten. Wohl auch, weil mit dem geplanten Gesetzespaket auch seine Parteizeitung keine Subventionen mehr bekäme. Der einstige Piratensender Radio Radicale ist in Italien Institution und Geschichtsbuch zugleich, auch wenn die Hörer manchmal langmütig sein müssen. Jörg Seiselberg mit einem Porträt.
Die Geschichte von Radio Radicale beginnt mit einem Regelbruch. In Italien konnte jahrzehntelang nur eine Handvoll ausgewählter Bürger die Debatten im Parlament verfolgen, auf der Zuschauertribüne. 1976, sagt der heutige Chefredakteur Alessio Falconio, habe Radio Radicale das Parlament für alle Italiener geöffnet. Im Parlament gibt es kleine Lautsprecher, über die man verfolgen kann, was in der Aula geschieht. Und ein Mitarbeiter hat gesagt, nehmen wir den Telefonhörer in die Hand, verbinden wir uns mit dem Radio und lassen das Land hören, was in der Parlamentsaula diskutiert wird. Die 70er Jahre, das war die Zeit des Radio-Dschungels in Italien. Jeder konnte ohne Lizenz einfach senden. Während alle anderen Privatradios vor allem auf Musik setzten, wurde bei Radio Radicale rund um die Uhr nur geredet. Sehr schnell wurden die Piratenübertragungen aus dem Parlament inklusive langatmiger Fragestunden zum ersten Markenzeichen des Senders. Es war eine Revolution, dass die Italiener das hören konnten, was die von ihnen gewählten Repräsentanten dort sagten. Es war eine Art Livestreaming, lange bevor dieses Wort existierte, vor 43 Jahren. Aus dem Parlament sendet Radio Radicale mittlerweile hochoffiziell und vom Staat bezahlt, immer noch an jedem Sitzungstag. Manchmal auch 1,5 Stunden aus dem Landwirtschaftsausschuss, der sich mit der Versorgungskette in der Büffelzucht beschäftigt. Die meistgehörte Sendung ist die Presseschau am Morgen, in der 2,5 Stunden lang die wichtigsten Artikel aus den italienischen Zeitungen vorgelesen und kommentiert werden. Legendär die fast täglichen Live-Hustenanfälle des kürzlich verstorbenen Moderators Massimo Bordin, der die Sendung 3 Jahrzehnte lang moderiert hat.
Quelle battaglie impostate da Pannella. Probabilmente.
Die Fünf-Sterne-Bewegung will nun dem eigenwilligen Radio, das fast jeder in Italien kennt und das pro Tag 300.000 hören, den Geldhahn zudrehen. Unter anderem, weil das Streaming mittlerweile vom Parlament selbst durchgeführt wird und es einen eigenen Parlamentskanal im Fernsehen gibt. Die Anhänger von Radio Radicale rebellieren, Unterstützer wie der Journalist Enrico Borg werben für das Überleben auf Veranstaltungen, die selbstverständlich im Programm live übertragen werden. Radio Radicale ist wichtig, weil es ein wertvolles Gut dieses Landes ist. Es zeugt davon, was dieses Land in den vergangenen 40 Jahren gewesen ist. Denn Radio Radicale pflegt nicht nur das Ritual der Live-Sendung, sondern sammelt und archiviert auch alles, mit genauer Auflistung, wer was wann gesagt hat, mit sekundenexakter Längenangabe. Das Online-Archiv des Radios, für alle kostenlos im Internet zugänglich, ist eine Art elektronisches Geschichtsbuch Italiens. Parteitage, Kongresse von Gewerkschaften, Arbeitgebern und Verbänden finden sich dort in voller Länge, aber auch bedeutende Gerichtsverfahren, zum Beispiel die großen Antimafia-Prozesse. Wie für seine politische Mutter, die Radikale Partei, ist auch für das Radio das Thema Rechtsstaat zentral. Kerngeschäft bleiben bis heute die stundenlangen Debatten im Parlament. Chefredakteur Falconio vertritt mit Inbrunst die Überzeugung, es gebe nichts Spannenderes. Im Vergleich zu einer Talkshow ist es interessanter, bei einer Parlamentsdebatte zuzuhören. Dort gibt es ein wirkliches Gegeneinander der Positionen. Jeder hat die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden. Im Fernsehen sind auch immer die gleichen Leute. Gegen die drohende Schließung von Radio Radicale machen die Oppositionsparteien mobil, aber auch die rechte Lega will den Sender erhalten. Eine Rolle spielt, dass diese Parteien generell die staatlichen Zuschüsse für Medien schützen wollen, von denen auch die parteinahen Zeitungen profitieren. Aber für Radio Radicale zahlt sich offensichtlich auch aus, dass hier stets alle Parteien von ganz links bis ganz rechts eine Plattform bekommen haben.
Jörg Seiselberg berichtete aus Rom über den Radiosender Radio Radicale. Stellen Sie sich vor, Sie müssten den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und Bilder, Videos, Texte nach bestimmten Kriterien filtern. Und das vielleicht auch noch in einem großen Unternehmen, das viele Filme und Texte hat, ein Medienunternehmen zum Beispiel. Der eine oder andere würde da wahrscheinlich schnell verrückt, ich etwa. Timo Ruban und Sebastian Schale haben sich da etwas ausgedacht und versprechen Hilfe mittels künstlicher Intelligenz, die große Datenmengen bearbeiten soll, und ihrem Startup Luminovo. Heinrich Rudolf Bruns hat die beiden besucht und erklärt, wie KI Medienunternehmen unterstützen soll.
München, Sonnenstraße, 3. Stock. Zurzeit sitzt Luminovo noch in Untermiete bei einem anderen Webunternehmen. Der Platz wird aber schon knapp und so steht bald ein Umzug an. Das und die Förderung durch das Media Lab Bayern sind schon mal Hinweise darauf, dass Luminovo läuft. Der Name leitet sich von Neues Licht ab und spielt darauf an, dass künstliche Intelligenz so etwas wie die neue Elektrizität ist. Begrüßung, Kaffee und schon sprudelt Sebastian Schaal los. Er und Tomin Ruban haben sich in Stanford kennengelernt.
Und wir hatten da das Glück, eben 2015 sehr, sehr früh mit eben diesem Hype um die Technologie künstliche Intelligenz vertraut zu werden. Wenn man über künstliche Intelligenz redet, dann reden die meisten eben über maschinelles Lernen, weil das ist eigentlich so eine Subgruppe von künstlicher Intelligenz, die diesen Hype gerade so ein bisschen auslöst. Ja, weil künstliche Intelligenz gibt es schon offiziell seit 60 Jahren. Und jetzt ist gerade aber wieder ganz spannend, weil man eben durch neue Algorithmen oder ähnliche Algorithmen wie früher und mehr Daten und mehr Rechenleistung auf einmal wieder ganz coole Sachen machen kann.
Die beiden Gründer hätten die Option gehabt, im Silicon Valley zu bleiben und bei einem Großkonzern anzuheuern. Sie entschieden sich aber dafür, nach Deutschland zurückzukehren und hier etwas Neues aufzubauen. Sie gingen aktiv auf Unternehmen zu und sagten:
Guck mal, ihr habt Daten und wahrscheinlich irgendein Geschäftsproblem, was man vielleicht mit unserem Wissen, euren Daten lösen könnte. Und so sind wir eigentlich initial mal losgelaufen, relativ breit. Und haben uns dann spezialisiert auf zwei Arten von Datentypen, und zwar Bild und Bewegtbild und Texte.
Luminovo unterstützt zum Beispiel ProSieben in einem Bereich, der arbeitsintensiv und zugegebenermaßen nicht unbedingt spaßfördernd ist.
Gibt es eben dort 30 Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Videos anzuschauen und die Szenen zu markieren, bei denen irgendwie Nacktszenen, Gewaltszenen oder verfassungsfeindliche Symbole vorkommen.
Diese Szenen sucht ProSieben aus Gründen des Jugendschutzes. Aber die Mitarbeiter können höchstens 5% des Materials sichten. Luminovo entlastet also die Mitarbeiter und sortiert vor. Schaal und seine Mitarbeiter trainieren ihre Software darauf, Nackt- und Gewaltszenen zu erkennen. Die Mitarbeiter bekommen also nicht mehr alles zu sehen, sondern nur noch die Zweifelsfälle. Durch diese Anwendung von künstlicher Intelligenz werden also keine Stellen abgebaut, so Schaal. Im Gegenteil, es gibt zu wenige Arbeitskräfte, die diese Sichtung machen wollen und sicher auch können. Luminovo ist also ein journalistisches Start-up, das sich nicht an die Nutzer, sondern an die Macher richtet. Dabei haben Timon Ruban und Sebastian Schaal ziemlich viel Glück gehabt. Denn Medienunternehmen scheuen den Sprung ins Ungewisse und überlegen lange, ob sie sich mit einem Start-up einlassen. Um diese Probleme überschaubar zu machen, gibt es das Media Lab Bayern. Von Geschäftsführerin Lina Timm will ich wissen, warum sich die aktuell geförderten Medien-Start-ups alle nicht mehr an den Endverbraucher richten, sondern an Firmen. Ist der Journalismus denn schon gerettet?
Ich glaube, Startups und auch Startup-Ideen sind ein ziemliches Saisongeschäft. Die Teams gehen natürlich darauf, was jetzt gerade ein großes Problem ist im Markt und was sie lösen können. Und es ist, denke ich, ziemlicher Zufall gewesen, dass wir jetzt im aktuellen Batch, in unserem 5. Batch, viele Teams mit drin haben, die einfach B2B-Angebote machen und halt Software und Services für Newsrooms bereitstellen, weil da einfach sehr viele Probleme gerade liegen, die man mal lösen kann und die man mal angehen kann.
Allerdings sei die Arbeit für Firmen aufwendiger als für Endkunden, die bei neuen Angeboten schneller mal auf Abonnieren oder Kaufen klicken.
Im Businessbereich dauert das sehr viel länger. Und bis da mal ein Vertrag zustande gekommen ist mit einem Medienhaus in Deutschland, das sind ein paar Monate, die da ins Lande gehen.
Das liege an den Abstimmungsprozessen in den Firmen und sei eine Sache der Kompetenzen, vielleicht auch der Kompetenzabgabe. Nicht immer einfach in Traditionsunternehmen, so Timm weiter. Startups hingegen haben meist ganz flache Hierarchien. Für die bessere Vernetzung etwas zu tun, ist auch eine Aufgabe des Media Labs. Deswegen haben Lina Timm und die KollegInnen etablierte Medienunternehmen und die aktuell geförderten Start-ups bei einem Treffen miteinander bekannt gemacht. So können beide Seiten voneinander lernen. Start-ups
haben eine These, wie das gehen kann. Sie haben erst einen Prototypen, den muss man noch verbessern und ausbauen. Und das können sie nur, wenn sie mit einem Medienhaus zusammenarbeiten. Wenn das Medienhaus sie aber nicht reinlässt in dieser Phase, weil sie sagen, wir arbeiten nur mit fertigen Produkten, dann haben wir da so ein Henne-Ei-Problem, dass es gar keine fertigen Produkte geben kann, wenn sich nicht einer traut.
Hier wird wohl einer der künftigen Schwerpunkte des Media Labs liegen. Medienunternehmen stehen ziemlich unter finanziellem Druck. Da haut man nicht eben mal leicht Geld raus. Lina Timm hat aber einen guten Tipp, damit es künftig mehr Startups wie Luminovo in den Markt schaffen.
Was Medienhäuser, glaube ich, machen sollten in jedem Fall, ist irgendwie Ansprechpartner festlegen. Und ich weiß, dass das schwierig ist und ich weiß, dass das ein Geschacher ist um Posten und um Funktionen und wer das jetzt auf seiner Visitenkarte stehen haben darf. Aber für den Markt da draußen, wenn es nicht einen Menschen gibt oder meinetwegen auch zwei oder drei, die man ansprechen kann, dann tun sich alle wahnsinnig schwer. Und das haben wir sogar in den USA gehört, dass es da das Gleiche ist.
So ist das mit Innovation, dafür braucht es mutige Menschen. Und künstliche Intelligenz ist vielen noch nicht so geheuer. Dazu haben wir übrigens im Rahmen unserer Sommerserie »Wie wollen wir leben?« eine ganze Stunde Dossier Politik im Angebot. KI, welche Grenzen braucht sie? Finden Sie in der BR-Mediathek und in der ARD-Audiothek. Seit Jahren brechen den Tageszeitungen Auflagen und Werbeeinnahmen weg. Noch immer haben viele kein valides Geschäftsmodell für das digitale Zeitalter gefunden. Money for Nothing and Content for Free unter diesem Titel, angelehnt an einen alten Song der Dire Straits, stellte die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen in Berlin eine Studie vor über die Voraussetzungen von Zahlungsbereitschaft für digital-journalistische Inhalte. Günter Hertel berichtet.
3/4 der Bevölkerung zeigen keinerlei Bereitschaft, für journalistische Inhalte im Netz zu zahlen. Sie finden, die Grundidee des Internets sei, dass dort alle Informationen kostenlos zur Verfügung stehen. LFM-Direktor Tobias Schmidt.
Das ist deswegen ganz interessant, weil der Wert von Journalismus im Allgemeinen sozusagen als Abstraktum relativ hoch eingeschätzt wird. Andere Umfragen unseres Hauses zeigen ziemlich deutlich, dass das Bedürfnis nach journalistischer Einordnung eher zu als abnimmt.
Entscheidend für die Frage, ob Journalismus dem Nutzer geldwert erscheine, sei aber nicht allein der Inhalt, sondern die Angebotsform. Also die Art und Weise, in der Informationen präsentiert werden. Hier müssten die Verlage umdenken.
Ich glaube, diese Pflicht umzudenken ergibt sich daraus, dass man einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass die aus sich selbst herauskommende Motivation der Nutzerinnen und Nutzer für Journalismus zu bezahlen, gelinde gesagt, etwas unterentwickelt ist.
Es gäbe zwei Hauptkategorien von Inhalten, für die die User am ehesten bereit seien zu zahlen, berichtet Christopher Buschow, Juniorprofessor für Organisation und vernetzte Medien an der Bauhaus-Universität in Weimar.
Das eine sind Inhalte mit hoher persönlicher Relevanz und großem praktischen Mehrwert. Wir nennen das Nutzwertjournalismus und hier geht es wirklich um Service- und Ratgeberthemen.
Themen wie etwa Börsennachrichten oder ganz allgemein Wirtschaftsberichterstattung. Auch handfeste Entscheidungshilfen für den Abschluss einer Versicherung oder den Kauf einer Immobilie. Die zweite Kategorie seien Inhalte mit hoher gesellschaftlicher Bedeutung. Wer sich mit zielgenauen Infos eine Meinung zu gesellschaftlich wichtigen Fragen bilden wolle, zeige ebenfalls eine überdurchschnittlich hohe Zahlungsbereitschaft. Grundsätzlich aber werde der digitale Journalismus, so schränkt Buschow ein, heute allzu häufig noch als Katze im Sack wahrgenommen.
Was nichts anderes heißt, als dass Nutzerinnen und Nutzer der Auffassung sind, dass das Risiko, sich zu vergreifen, Zeit mit einem Angebot zu verschwenden, dass das Risiko als zu hoch eingeschätzt wird.
Die Erfahrung, kostenpflichtige Texte anderswo gratis aufzufinden, schrecke manche User vom Abschluss eines Abos ab. Zwecks Steigerung der Zahlungsbereitschaft für digitaljournalistische Angebote empfehlen die Verfasser der Studie den Verlagen die Bündelung von Kräften und Ressourcen. Aus Sicht der User besonders populär sind sogenannte One-Stop-Shops, also Plattformen, bei denen sie ähnlich wie bei Netflix oder Spotify auf sämtliche Inhalte zugreifen können, ohne zwischen Anbietern zu wechseln. Christian Wellbrock, Professor für Medien- und Technologiemanagement an der Universität zu Köln.
Das bedeutet eben auch, dass für den Journalismus die Möglichkeit besteht, durch Kuratierung, durch Personalisierung, durch Empfehlungssysteme einen Nutzen zu schaffen für Nutzerinnen und Nutzer, für die diese dann tendenziell auch bereit sind zu bezahlen.
Entscheidend sei nicht zuletzt der Preis. Auch hier haben Anbieter wie Netflix, Spotify und Co. kaum verrückbare Standards geschaffen. Als Obergrenze gelte ein monatlicher Abopreis von maximal 10 Euro. Gefragt seien auch transparente, leicht verständliche Preisstrukturen, kostenlose Probemonate und kurze Kündigungsfristen.
Günter Herkel über die Schwierigkeit, Paid Content an die Nutzer zu bringen. Maria Ressa ist Journalistin auf den Philippinen, eine regierungskritische. Seit Jahren berichtet sie immer wieder wenig schmeichelhaft über Präsident Rodrigo Dutertes Kampf gegen die Drogenkriminalität, der bisher mindestens 5000 Drogenkriminelle das Leben kostete. Nun wird ihr wegen eines Artikels aus dem Jahre 2012 der Prozess gemacht. Ich bin verbunden mit der ARD-Korrespondentin in Singapur, Annika Sepeur. Frau Sepeur, worum geht es denn da eigentlich? 2012 ist ja schon eine Weile her.
In der Tat, es geht um einen Artikel auf dem Online-Portal Rappler, das Maria Ressa gehört. In diesem Artikel hat Ressa mit einer Recherche nachweisen können, dass es zwischen einem Geschäftsmann und einem Richter private Verbindungen gibt. Warum ist das jetzt so heikel? Gegen diesen Geschäftsmann lief während dieser Zeit gerade ein Prozess wegen Drogengeschäften, und zwar genau an dem Gericht, an dem auch dieser Richter beschäftigt war.
Und warum jetzt ausgerechnet?
Grundlage für diesen Prozess ist ein neues Gesetz auf den Philippinen gegen üble Nachrede im Netz, das es so aber, als der Artikel veröffentlicht wurde, noch gar nicht gab. Der Artikel wurde dann auf dem Online-Magazin ein paar Jahre später nochmal formal geändert, also im Sinne von Layout, Schriftgröße. Das hat den Geschäftsmann von damals veranlasst zu behaupten, der Artikel sei auch inhaltlich neu veröffentlicht worden. Er nutzt jetzt also dieses neue Gesetz und klagt wegen Verleumdung gegen Ressa und ihr Magazin.
Maria Ressa gilt als eine prominente Kritikerin der Regierung. Warum denn?
Maria Ressa versteht ihre Arbeit so, dass sie auf Missstände mit gründlicher Recherche aufmerksam machen muss. Das bedeutet, dass sie mit ihrer Arbeit auch Funktionsträger und Politiker kritisiert. Und das gefällt Präsident Duterte, gelinde gesagt, überhaupt nicht. Der führt ja seit seiner Amtseinführung 2016 den von ihm erwähnten sogenannten Krieg gegen Drogen. Und diesen sogenannten Krieg kritisiert Ressa immer wieder mit ihrer Berichterstattung.
Und warum? Weil im Grunde genommen ist es ja gut, wenn jemand etwas gegen diese Drogenkartelle macht. Was kritisiert sie denn an dieser Arbeit?
Also nach deutschen Maßstäben ist da eigentlich nur die Frage, wie ein Land, eine Gesellschaft etwas gegen Drogen unternimmt. Nach Angaben der philippinischen Regierung wurden ab 2016 mehr als 5000 mutmaßliche Drogenkriminelle getötet. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass diesen Menschen kein rechtsstaatlicher Prozess gemacht wurde und sprechen von Willkür. Und genau über diese Willkür auf den Philippinen hat Maria Ressa immer wieder berichtet.
Hat sich denn seit diesem Kampf gegen die Drogenkriminalität, wie er sich immer ausdrückt, die Arbeit von Journalisten auf den Philippinen verändert? Was ist mit der Pressefreiheit geworden?
Wenn man mal in die Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen schaut, dann landen die Philippinen auf Rang 134 von insgesamt 180. Zum Vergleich, selbst Afghanistan oder Mali schneiden besser ab. Das ist in dem politischen Klima auf den Philippinen aber auch fast schon gar nicht mehr verwunderlich. Präsident Duterte war ja zu seinem Amtsantritt gefragt worden, wie er es mit der Pressefreiheit hält. Schon damals lagen die Philippinen auf einem unteren Platz. Duterte antwortete damals wörtlich: Nur weil Sie Journalist sind, sind Sie nicht von Ermordungen ausgeschlossen. Zitat Ende. Und er legte noch nach mit einer bemerkenswert plakativen Beschimpfung für Journalistinnen und Journalisten. Fakt ist, die Philippinen sind eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Immer wieder gibt es ungeklärte Morde. Zuletzt Anfang Juli gab es einen Fall, da war ein Radiomoderator auf der Fahrt nach Hause getötet worden. Und diesen Morden folgen kaum Ermittlungen, geschweige denn Prozesse.
Maria Ressa hat ja quasi bisher dann relativ viel Glück gehabt und wird durch Amal Clooney vertreten, der Menschenrechtsanwältin und Frau des Schauspielers George Clooney. Hilft diese Prominenz ihrer Anwältin der Pressefreiheit und Maria Ressa?
Ich würde sagen, das ist im Moment noch nicht absehbar, weil dieser Prozess im Moment noch läuft auf den Philippinen. Eines hat Amal Clooney gewiss schon mit ihrer Kanzlei und mit ihrer Beteiligung an der Verteidigung von Maria Ressa erreicht, nämlich, dass die Welt auf die Philippinen schaut und auf die Lage in diesem Land. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das Präsident Duterte sehr bewusst ist und es gegebenenfalls dazu führen wird, dass sich die Situation zumindest vielleicht nicht verbessert, aber doch unter rechtsstaatlichen Bedingungen aufklären wird.
Sagt Annika Sepör in Singapur. Und wir werden natürlich berichten, wenn der Prozess weitergeht. Wann, das ist noch nicht ganz klar. Und wir bleiben noch beim Thema Pressefreiheit. Seit Ende Februar rollt eine beispiellose Protestwelle gegen Algeriens Machthaber durch das Land. In den Staatsmedien herrscht nach wie vor Zensur. Umso wichtiger sind private Medien, die kritische Distanz zu den Machthabern wahren. Aber private Zeitungen kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Sie sagen, dass das Regime Druck auf Anzeigenkunden ausübe, um die regierungskritischen Medien finanziell abzuwürgen. Die Zeitung El Watan gehört seit 10 Jahren zu denen in Algerien, die gegen Zensur, wirtschaftlichen Druck und politische Einflussnahme kämpfen. Jetzt geht El Watan langsam die Puste aus. Jens Borchers.
Tayeb Belghish ist seit Mai Direktor der algerischen Zeitung El Watan. Belghish hat lange als Journalist für das Blatt geschrieben. Der Druck der Machthaber und die wirtschaftlichen Zwänge, all das ist für ihn nichts Neues. Aber jetzt sagt Tayeb Belghish, unsere finanzielle Situation ist desaströs. Wir haben keine Werbung bekommen. Das hat uns in Schwierigkeiten gebracht und die halten immer noch an. Die Zeitung erscheint zwar nach wie vor an den Werktagen, aber gerade hat Tayeb Belghish ankündigen müssen, dass die Wochenendausgabe von El Watan eingestellt wird. Ein entscheidender Grund, sagt Belghish, sei ein Monopol für die Vergabe von Werbeanzeigen, das der Staat gebildet habe. Bekassen Mestfawi ist Mediensoziologe in Algier und befasst sich seit mehreren Jahrzehnten mit den Medien des Landes. Die meiste Werbung kommt in Algerien nicht aus der Privatwirtschaft, sondern vom Staat. Die Regierung hat für die Vergabe der Werbung eine eigene Agentur gegründet, die diesen Werbemarkt kontrolliert, sagt Mestfawi. Diese Agentur hat man das Monopol für alle Anzeigen und jegliche Werbung, die von der öffentlichen Hand kommen, gegeben. Das ist der größte Markt für Werbegelder in Algerien. Dieses Monopol nutze die Regierung, um zu belohnen oder zu bestrafen. Die Zeitung El Watan werde seit 5 Jahren bestraft. Sie bekam keine Anzeigen der öffentlichen Hand, weil der Regierung die redaktionelle Linie nicht passte. El Watan schrieb 2014 gegen eine 4. Amtszeit des damals schon schwerkranken Staatschefs Abdelaziz Bouteflika an. Vergeblich. Als in diesem Jahr angekündigt wurde, der von Schlaganfällen gezeichnete Präsident werde auch für ein 5. Mandat kandidieren, da schrieben El Watan-Journalisten auch dagegen pointierte Artikel. Das hatte üble finanzielle Folgen für die Zeitung, sagt ihr Direktor Tayeb Belghish. Auf die öffentlichen und die privaten Firmen wurde Druck ausgeübt. Man hat sie mehr oder weniger erpresst und die Unternehmen sahen sich gezwungen, diesem Druck nachzugeben. Wer kritischen Medien wie El Watan Anzeigen geben wollte, lief Gefahr, keine öffentlichen Aufträge mehr zu bekommen oder plötzlich vor bürokratischen Hindernissen zu stehen. Also gab es für El Watan keine staatliche Werbung mehr und kaum noch private Anzeigen. Und El Watan ist nicht allein, sagt der Mediensoziologe Mestfawi. Die wenigen Zeitungen, die eine kritische Haltung einnahmen, die investigative Geschichten über die Vorgänge in Algeriens Wirtschaft machten, die hat man abgewürgt. Man wollte ihren Rechercheeifer beschneiden. Im Februar begannen dann die Massendemonstrationen gegen Algeriens Machthaber, die bis heute anhalten. Staatschef Bouteflika musste abtreten. Seither kontrolliert das Militär die Politik im Land. Das ist keine Verbesserung für kritische Medien. Dabei hatten Medienhäuser wie El Watan oder Al-Khabar versucht, vorzusorgen. Sie hatten in besseren Zeiten eigene Druckereien aufgebaut. Sie kauften Immobilien, um ein Polster für schlechtere Zeiten anzulegen. Jetzt verkauft El Watan Eigentum, um die Gehälter seiner Mitarbeiter weiterzahlen zu können. Die Druckerei macht miese, die Zeitung kämpft ums Überleben. Aber nicht nur. El Watan unterstützt dennoch die Protestbewegung in Algerien und sagt das auch ganz offen. Direktor Tayeb Belghish versichert fast trotzig, seine Zeitung werde überleben. und die Protestbewegung werde am Ende Erfolg haben. Wie beides gelingen soll, konnte Bergisch nicht sagen, nur so viel. Wir sind Optimisten.
Das ist wahrscheinlich nötig. Jens Borchers über den Kampf gegen die Zensur in Algerien. Und das war's schon wieder von uns. Einen schönen Sonntag, sagt Nina Landhofer.